Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Andreas Müller, hallo und herzlich willkommen. Wir feiern an dieser Stelle eine Premiere. An dieser Stelle war er nämlich noch nie zu hören, zu erleben. Eine Stunde lang der FDP-Chef Christian Lindner ist hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo und guten Tag.
Wie geht's Ihnen?
Ich bin gesund, mir fehlen meine Familie und meine Freunde und mich belastet natürlich, was ich jeden Tag höre über wirtschaftliche Existenzsorgen, die andere haben und sich an mich wenden. Also insofern, die Zeit im Homeoffice und die Sonne kann ich nicht so unbefangen genießen, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Aber mir persönlich geht's gut.
Also die Premiere ist die eine Feier, die wir haben. Die andere Geschichte wird zumindest, stelle ich mir vor, in Nordkorea heute wohl gefeiert, nämlich den 150. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Ulyanov, genannt Lenin. 150 Jahre Lenin. Was fällt Ihnen dazu ein?
Terror. Also wenn ich an Lenin zurückdenke, ist es für mich keine Würdigung und kein besonderer Anlass zur Freude, denn mit dem Namen und seiner Bewegung verbindet sich Terror. Nicht nur der Oktoberrevolution, sondern in seinem Namen und im Namen seiner Ideologie sind bis in unsere Tage hinein Millionen und Abermillionen Menschen in Leid und Not gestürzt worden, unterdrückt oder gar getötet worden.
Spielt interessanterweise trotzdem in der Lehre heute und in der Forschung immer noch eine Rolle, immer wieder eine Rolle. Kurze Frage am Rande. Waren Sie mal ganz kurz ein Roter, so in ganz jungen Jahren?
Ich war kein Roter, nein, aber ich habe mich sehr beschäftigt mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, die mich sehr fasziniert hat und übrigens auch ästhetisch fasziniert hat. Eine Zeit lang als Schüler konnte ich mehr Arbeiterlieder auswendig singen als die Kollegen von den Jungsozialisten.
Der Schutz der Gesundheit ist das wichtigste Moment, der geht vor. Aber wir haben natürlich die Lockerungsübungen in den letzten Tagen schon erlebt. Und wir haben eine Kanzlerin am Montag, glaube ich, war es gehört, die not amused war über das, was dann so an Forderungen kam in Richtung Lockerung. Und dann hat sie im CDU-Präsidium, und das wurde durchgesteckt, von Öffnungsdiskussionsorgien gesprochen. Herr Lindner, das Wort hat Ihnen, glaube ich, nicht gefallen. Ihr Stellvertreter Wolfgang Kubicki hat sogar gesagt, das ist unverschämt, dieses Wort.
Es ist sehr bedauerlich, dass Frau Merkel hier zurückfällt in eine Zeit der sogenannten Alternativlosigkeit, denn nichts ist ohne Alternative und es muss jeden Tag neu geprüft werden, ob die jetzigen Einschränkungen unseres Lebens, unserer Freiheit, der Grundrechte unserer Verfassung, ob das verhältnismäßig ist oder ob es nicht mildere Mittel gibt, unsere Gesundheit zu schützen, die zugleich aber die Folgewirkungen reduzieren. Wir haben ja enorme negative Folgewirkungen. Ich spreche noch nicht mal nur von der Wirtschaft, sondern ich spreche auch von sozialen Fragen. Es kann viele verschärfte Situationen in der Einzimmerwohnung, die von vielen Menschen bewohnt wird, geben. Und auch die gesundheitlichen Folgewirkungen sind nicht zu unterschätzen, wenn Operationen verschoben werden oder therapeutische Einrichtungen, Reha-Einrichtungen geschlossen werden.
Aber hat sie nicht im Kern recht? Also dieses Wort von der Öffnungsdiskussionsorgie gibt es ja nicht im O-Ton, aber sie hat sich dann tatsächlich auch später nochmal geäußert. Und sie hat das hier gesagt.
Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir trotz allem immer noch lange nicht über den Berg sind. Denn es wäre jammerschade, wenn wir sehenden Auges in einen Rückfall gingen.
Also da spricht die Wissenschaftlerin, ja.
Die Wissenschaftlerin Angela Merkel ändert aber auch regelmäßig ihre Positionen. Mal geht es um die Frage, in welchem Zeitraum sich die Infektionen in Deutschland verdoppeln. Man müsste 10 Tage erreichen, dann könnte man auch über Veränderungen der Maßnahmen nachdenken. Jetzt sind wir bei 40 Tagen. Dann geht es plötzlich um den Reproduktionsfaktor, bei dem es darum geht, ihn bei 1 zu stabilisieren. Jetzt sind wir deutlich unter 1. Also die Frage der Schutzmasken, erst spielen die keine Rolle, dann heißt es in der letzten Woche ja dringende Empfehlung, jetzt entscheiden die Bundesländer, es braucht eine Maskenpflicht. Wissen Sie, ich bin nicht im Besitz des letzten Wissens, die Wissenschaftler auch nicht und die Politik, auch die Regierung sollten nicht so tun, als wären sie es. Wir müssen fortwährend diskutieren, es handelt sich um sehr massive Grundrechtseinschränkungen und auch wenn der Gesundheitsschutz wichtig ist, wir sind in einem demokratischen Verfassungsstaat und lassen Sie mich das noch ergänzen, das Bundesverfassungsgericht hat die Einschränkung der Versammlungsfreiheit aufgrund von behördlichen Entscheidungen dieser Tage gerügt. Also wenn selbst unser Verfassungsgericht sagt, mitunter sind die Einschränkungen nicht verhältnismäßig, nicht begründet durch den Gesundheitsschutz, ja, dann wird man das wohl diskutieren dürfen, ohne sich in den Zusammenhang mit Orgien bringen lassen zu müssen.
Sie drücken ja auch sehr aufs Tempo, habe ich das Gefühl. Also es geht Ihnen alles nicht schnell genug im Moment.
Korrekt. Ich glaube, dass wir inzwischen besser aufgestellt sind als vor einigen Wochen. Ehrlich gesagt war ich der Erste, der im Deutschen Bundestag das kontrollierte Runterfahren unseres Landes gefordert habe. Noch als die Schulen offen waren und die Regierungen solche Entscheidungen noch nicht getroffen hatten. Deshalb habe ich auch über lange Zeit keine Kritik an diesen Maßnahmen geäußert. Jetzt aber sind in unseren Krankenhäusern die Kapazitäten aufgebaut, so aufgebaut, dass mitunter schon Kurzarbeit diskutiert wird. Wir haben mehr Schutzmasken zur Verfügung. Es stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Wir haben alle, Sie und ich, wir alle, Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer, in den letzten Wochen einen Intensiv-Crashkurs in Virologie und Hygiene gemacht. Das sieht man auch im öffentlichen Umfeld. Und nicht zuletzt, wir haben Möglichkeiten der Digitalisierung, die wir jetzt nutzen können bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. All das rechtfertigt eine maßvolle Öffnung. Nicht zurück zum Februar, aber es muss nicht so bleiben wie jetzt. Handel kann öffnen, Gastronomie kann öffnen, Produktion kann hochfahren.
Wobei ich ja ehrlich gesagt froh bin, dass in Krankenhäusern über Kurzarbeit diskutiert wird und nicht darüber, wer einer Triage vorgelegt werden muss. Denn lieber halbleere Krankenhäuser als das Gegenteil. Und das hat die Kanzlerin kürzlich auch nochmal sehr anschaulich vorgerechnet. Wenn dieser berühmte Faktor 1 um wenige Prozentpünktchen hinter dem Komma nur steigt, dann haben wir im Juni, Juli, spätestens im Herbst ein Riesenproblem. Also ist das nicht eine riskante Fahrt, die Sie da anvisieren, sagen jetzt, wir müssen jetzt hier ganz schnell und so?
Nein, gar nicht. Ich beziehe mich auf die Berater, die die Regierung selber ja benannt hat. Und das ist ja paradox. Die Regierung nimmt die Studien des Helmholtz-Zentrums als Grundlage für die Entscheidung, was jetzt wie geöffnet werden kann. Und im gleichen Moment widersprechen die Autoren der Studie, auf die die Regierung sich beruft. Insbesondere Professor Gerhard Krause sagt, es ist nicht entscheidend, wie groß ein Ladenlokal ist, 600 oder 800 Quadratmeter oder 60. Entscheidend ist, ob es ein Hygienekonzept gibt. Denn auch in einem 100 Quadratmeter Laden kann man sich infizieren, während in einem 1000 Quadratmeter Geschäft, wo die Hygienebedingungen stimmen, wo desinfiziert wird, wo Masken getragen werden, wo die Kontrolle des Zugangs begrenzt wird, dass die Leute sie also nicht stapeln auf engem Raum, da kann das Infektionsgeschehen viel besser kontrolliert werden. Also
ich möchte mal einhaken, also die 800 Quadratmeter Regelung hängt da glaube ich damit zusammen, dass man die Fußgängerzonen nicht voll haben möchte, weil da die großen Stores sind, die eben Tausende von Quadratmetern haben und dementsprechend auch Tausende von Kundinnen und Kunden anlocken könnten. Also das ist ja etwas, was man vermeiden möchte, wobei ich eben noch eine Zahl gesehen habe, 57% der Deutschen haben gar keine Lust, gerade mehr als 250 Euro überhaupt auszugeben. Die behalten ihr Geld lieber. Also müssen wir auch mal beobachten, was da passiert. Wir lernen.
Die Statistik habe ich auch gelesen. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass diese Überinanspruchnahme von Möglichkeiten gar nicht zu befürchten ist. Ja. Und auch das Argument mit der Fußgängerzone überzeugt mich nicht, denn auch da kann man ja Abstandsflächen definieren. An vielen Stellen sieht man das, wenn ich einkaufen gehe, auf dem Boden ist abgeklebt, die 2 Meter Entfernung. Und genau das kann man auch machen. Entscheidend ist, liegt ein Hygienekonzept vor. Und meine Position ist, die der Wissenschaftler des Helmholtz-Instituts ja genauso oder des Helmholtz-Zentrums, wenn ein Hygienekonzept vorliegt, dann kann man öffnen. Liegt kein Hygienekonzept vor, dann kann man nicht öffnen.
Ganz kurz noch, es ist angekündigt schon seit längerer Zeit ein FDP-Papier zu Exit-Strategien. Kommt das noch?
Ja, das ist in den Beratungen des Deutschen Bundestages. In dieser Woche wird das Parlament sich genau damit beschäftigen. Der Kern ist, wir wollen ein unabhängiges Expertengremium haben. Nicht nur Robert-Koch-Institut, sondern auch andere Virologen, Staatsrechtler und Ökonomen, die die Regierung beraten. Und zwar auf Wochenbasis, denn die Erkenntnisse liegen sehr schnell vor, ändern sich, die Lageeinschätzung ändert sich und dann muss die Politik auch reagieren können. Und zwar flexibler als jetzt.
Norditalien ist eine der reichsten Regionen Europas. Dennoch wissen wir alle längst, dort hat das Virus ganz furchtbar verheerende Dinge angerichtet. Und dann gibt es erste Analysen, die sagen, naja, da ist die Lega Nord seit vielen, vielen Jahren stark. Weg von Rom ist der Slogan immer gewesen. Und ganz klar, eine Privatisierung des Gesundheitswesens, bis es kracht. So, Das haben wir in Deutschland noch nicht, auch wenn eine Studie, eine Bertelsmann-Studie im letzten Jahr gesagt hat, wir können von 1400 Kliniken in Deutschland 800 schließen. 600 richtig gute, mehr brauchen wir nicht. Also auch da Privatisierung, Liberalisierung des Marktes. Wie froh, Christian Lindner, sind Sie, dass das nicht eingetroffen ist, nicht passiert?
Die Gesundheit ist kein klassischer Markt. Da gibt es nicht Angebot und Nachfrage. Niemand geht aus Luxusgründen zum Arzt, also mit wenigen Ausnahmen. Aber insofern ist der Gesundheitsmarkt nicht einer, den man einfach betrachten kann wie den Automarkt. In Deutschland haben wir ein sehr leistungsfähiges Gesundheitssystem. Es ist geprägt durch private Initiative. Wie soll man sonst die niedergelassenen Ärzte einordnen? Und wir haben mit Blick auf die Krankenhäuser eine Pluralität unterschiedlicher Träger. Und ich glaube, jetzt in der Krise zeigt sich, wir fahren damit ganz gut. Unser Gesundheitssystem ist doch wesentlich leistungsfähiger, als es gemeinhin der Eindruck erweckt wird.
Ja, aber wir sind ja jetzt aufmerksam geworden. Und ich meine, wer das sehen und lesen wollte, konnte das schon seit Jahren tun, wo es eben kracht. Also dass tatsächlich Krankenhäuser, auch Pflegeeinrichtungen auf Gewinnmaximierung gefahren wurden, schlecht bezahlt. Pflegerinnen und Pfleger. Ganz am Anfang der Krise habe ich aus privaten Quellen gehört, dass Pfleger gesagt haben, wenn das hier richtig schwierig wird, dann kommen wir nicht wieder. Und dann gab es die Kündigungsdrohung, da haben die mit den Schultern gezogen und gesagt, na und, dann gehen wir woanders hin. Wir werden doch sowieso überall gesucht. Schlecht bezahlt werden kann ich überall. Die Krankenschwestern, die dann sagen, wir möchten keinen Applaus, sondern mehr Geld. Also sie sagen, ja, leistungsfähiges Gesundheitssystem, da bin ich völlig bei Ihnen, aber doch mit vielen, vielen Schattenseiten, die jetzt sozusagen so sichtbar werden, dass man vielleicht auch lernen müsste und nach vorne denken müsste und sagen, okay, da müssen wir doch bitte mal nachbessern.
Wir können gerne über alles nachbessern, aber es gibt keinen Anlass für einen Totalumbau. Ein komplett staatliches Gesundheitssystem sehen wir in Großbritannien mit dem National Healthcare Service. Also ich kann nur sagen, ich möchte gerne, wenn ich erkrankt bin, irgendwo in Deutschland behandelt werden. Und mir ist ehrlich gesagt egal, welcher Träger es ist, ob ein frei gemeinnütziger, ein öffentlicher oder ein privater Träger. Jetzt zu den Fakten. In Deutschland sind 80% der Betten in frei gemeinnützigen oder in öffentlich getragenen Krankenhäusern. Also nur ein Fünftel ist überhaupt privatgewerblich. Die privatgewerblichen, ja, gehen besser mit dem eingesetzten Kapital um. Aber warum? Die sourcen nicht medizinische Leistungen aus. Im Gegenteil, die Zahl der Vollzeitstellen in der Pflege ist da sogar höher als bei den anderen Trägern. Aber die gliedern eben aus Catering, Reinigung, anderes mehr. Und mit Blick auf die Qualität, und das ist ja entscheidend, gibt es nach den aktuellen Studien keinen Unterschied, ob man bei einem öffentlichen, einem frei gemeinnützigen oder einem privaten Träger ist. Und deshalb glaube ich, dass bei dieser Diskussion sehr viel Ideologie im Spiel ist. Schlecht bezahlt werden Pflegekräfte nämlich sehr oft gerade bei den Krankenhäusern in Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände oder der Kommunen und des Staats.
Gehen wir vielleicht mal weg vom Gesundheitswesen. Wir haben ja jetzt die Frage, nachdem so viel Geld ausgeschüttet wurde an Solo-Selbstständige, kleine, große, mittlere Unternehmen etc., wie kann das jetzt weitergehen? Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist so wie auf einer heißen Herdplatte, sind 1,2 Billionen verpufft, jedenfalls wenn wir in längerfristig denken. Ganz interessant fand ich, dass man jetzt ja auch sagt, wir gucken, wer ist würdig, weiter gefördert zu werden. Und Wirtschaftsminister Altmaier hat gesagt, nur gesunde Firmen. Also wir wollen nicht, dass irgendjemand, der da vielleicht irgendwas im vergangenen Jahr vor die Wand gefahren hat, jetzt Geld von uns bekommt. Sie als Liberalen möchte ich fragen, wie kann es denn sein, dass der Wirtschaftsminister entscheidet oder die für ihn arbeiten, wer gesund ist und wer nicht?
Das ist schon eine Frage der Zahlen. Also wer im letzten Jahr, einem sehr guten wirtschaftlichen Jahr, keine guten Abschlüsse erzielt hat, da stellt sich schon die Frage, ob das Unternehmen wegen Corona oder zufällig zeitgleich mit Corona in Schwierigkeiten gerät. Das wird man sauber aufarbeiten müssen. Am Anfang stand die Krisenintervention, da musste verhindert werden, dass es breitflächig zu einer Pleitewelle kommt. Das ist ja klar. Nur jetzt muss man schauen, wo helfen wir zielgerichtet. Ich sehe doch einige Mitnahmeeffekte. Es gibt jetzt günstige Kreditfinanzierung, abgesichert über den Staat. Das nehme ich mal mit. Auch Soforthilfen. Und jetzt müssen wir in eine zweite Phase kommen, wo wir nämlich zielgerichtet helfen. Und Unsere Empfehlung ist, das über das Steuerrecht zu machen. Die Finanzbehörden ist eine sehr leistungsfähige Verwaltung. Da ärgert man sich in normalen Zeiten manchmal darüber, weil einem das lästig fallen kann.
Das Letzte, was in Deutschland funktionieren wird, ist das Finanzamt.
So ist es. Aber machen wir uns das in der Krise doch mal zunutze. Die verfügen über die Daten wegen der Umsatz- und Einkommens- und Körperschaftssteuer. Also können die doch zielgerichtet Hilfe auszahlen. Vorschlag, wir schauen uns die Entwicklung eines Geschäfts bei einem Solo-Selbstständigen oder Industrie an. Und wenn die in diesem Jahr erwartbar hohe Verluste schreiben, dann sollte das verrechnet werden mit den Gewinnen des letzten Jahres. Und dann wird gegebenenfalls eine Auszahlung mal durch das Finanzamt vorgenommen, ganz unbürokratisch, ganz schnell. Und wenn die tatsächliche Steuererklärung für 2020 gemacht werden muss im nächsten Jahr, dann rechnen wir spitz ab. Dann haben wir sicherlich einen besseren, sorgfältigeren Zugang mit dem Geld der Menschen, als es einfach nur jetzt so mit der Gießkanne zu verteilen.
Man könnte natürlich auch sehr viel Geld generieren über eine richtig schöne Vermögensabgabe. Da hätte man richtig tolle weitere finanzielle Möglichkeiten.
Ja, das ist eine Diskussion, die ist sehr alt, aber ich führe sie gerne immer wieder. Bei uns in Deutschland sind die Vermögen in der Regel die Familienbetriebe. Ob es jetzt eine sinnvolle Idee ist, wenn die gerade ihre Reserven verbrauchen, anzukündigen, dass man ihnen noch mehr wegnimmt, ist zunächst mal eine Frage. Zum anderen aber ist die Finanzsituation des Staates eine andere als nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir waren bei etwa 60% Schuldenanteil an der Wirtschaftsleistung. Man weiß nicht, wo wir abkommen. Aber selbst wenn es 80% sind, ist das im historischen und internationalen Vergleich für unseren Staat durchaus leistbar. Jedenfalls ist die Hürde, in die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes einzugreifen, so hoch, dass ich es als unverhältnismäßig sehen würde, jetzt darüber zu diskutieren. Aber ganz im Gegenteil, wie wäre es, der Staat spart mal ein bisschen Geld, der kann viel sorgfältiger mit dem Geld umgehen. Ich glaube, wir sprechen gleich noch über den Verteidigungshaushalt in dieser Sendung. Da können viele Milliarden gespart werden, sinnvoller eingesetzt werden.
Das, was Sie eben noch vor dieser Frage vorgerechnet haben, gilt natürlich für Unternehmen. Jetzt haben wir natürlich das Problem der Künstlerinnen und Künstler in diesem Land. Das sind sehr viele und wir sind ja in Berlin, wir senden aus Berlin, wo der Entertainment-Sektor, ich glaube, um die 100.000 Menschen ernährt. Das ist eine Riesenzahl. Die können ja nicht so rechnen. Die haben keine wirklichen Betriebsausgaben, die sie gegenrechnen können für eine vielleicht bessere Steuererklärung etc.
Aber die haben ja im Jahr 2019 schon gearbeitet. Und dann können wir sagen, wie war die wirtschaftliche Situation da? Mhm. Und wenn jetzt ein Einbruch da ist, ich meine, ich bin bei vielen Veranstaltungen unterwegs als Gast, als Redner und jetzt nicht.
Jetzt nicht, ja.
Ja, und deshalb weiß ich, was da los ist.
Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal bei einem Konzert? Ich weiß nicht, was Sie sich so anhören.
Das letzte Mal beim Konzert, oh, das ist länger her. Das letzte Mal, dass ich draußen war, war Dieter Nuhrs Jahresrückblick. Also das letzte Mal, dass ich eine künstlerische Veranstaltung wahrgenommen habe, war das. Aber danach nicht nochmal im Konzert.
Das ist ja dramatisch, nicht? Also wir wissen das natürlich auch, jetzt ist Oktoberfest abgesagt, ohnehin die Gastronomie ziemlich am Boden. Also das Bier, was jetzt nicht getrunken wird, wird im Herbst nicht zweimal getrunken.
So ist es.
Für die Musikerinnen und Musiker auch so. Wie beurteilen Sie das? Sind die Unterstützung da angemessen oder müsste nicht auch dort, da gab es so Vorschläge, über einen längeren Zeitraum 1.200 € im Monat zu zahlen etc. Also ist da noch was möglich Ihrer Meinung nach oder sagen Sie, naja, so ist die Situation und so wird sie bleiben?
Mit Grundsicherung ist etwas möglich. Es ist sicherlich etwas möglich über Darlehenslösungen und eben über das Steuersystem über mehrere Jahre jetzt den entstandenen Verlust abzurechnen. Ich glaube, da können wir auch großzügig sein. Nur am Ende bleibt es an einem Punkt hängen. Der Staat wird auf Dauer den kompletten Ausfall des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens nicht kompensieren können. Und deshalb brauchen wir Wege, wie gesellschaftliches Leben wieder vereinbar wird mit dem notwendigen Gesundheitsschutz. Das war ja unser Thema ganz zu Beginn. Das ist der kritische Punkt und da müssen wir besser werden.
Annegret Kramp-Karrenbauer will 45 F-18 Kampfjets von Boeing kaufen und mittelfristig auch noch 93 Eurofighter. Aber sie hat dabei was vergessen und das hat dann die Wehrexpertin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verfassungsbruch genannt. Aus dem Hauptstadtstudio ist Klaus Remme zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, grüß Sie.
Ja, ein heftiger Vorwurf. Erklären Sie mal, Sie waren ja heute dabei. Was ist da passiert?
Nein, ich war nicht dabei. Die Ausschusssitzung ist nicht öffentlich gewesen. Ich stehe auch im Moment noch vorm Ausschusssaal und ich glaube, dass die Befragung der Ministerin, die hier gegen 10:45 eingetroffen ist, so langsam aber sicher zu Ende geht. Die ersten Abgeordneten der Fraktionen sind gerade vor Kameras und Mikrofone getreten und Marie-Agnes Strack-Zimmermann war eine davon, die den Vorwurf des möglichen Verfassungsbruchs jetzt nicht wiederholt hat, aber doch klar darauf hingewiesen hat, dass nach ihrem Eindruck insbesondere die Koalitionspartner schlicht und einfach nicht einer Meinung sind, was die zentrale Frage angeht, nämlich ein Nachfolgemodell oder Nachfolgemodelle für einen altersschwachen Tornado, der seit den 70er Jahren fliegt, zu finden. Eine wichtige milliardenschwere industriepolitische und sicherheitspolitische Entscheidung, wo SPD und Union offenbar querliegen.
Ja, Christian Lindner, also der Vorwurf des Verfassungsbruchs ist ein bisschen heftig, oder?
Ich kann den nicht beurteilen. Auch unsere Kollegin hat ihn jetzt nicht bekräftigt. Aber eins ist klar, hier wird eine Milliardenentscheidung als eine Sturzgeburt vollzogen. Das Parlament ist bislang nicht hinreichend darüber informiert. Und wir können uns nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellen lassen, sondern wollen bei einer solchen über viele, viele Wahlperioden den Deutschen Bundestag bindende Entscheidung natürlich auch vertiefte Informationen haben. Insbesondere kritisieren wir aber, um das klar zu sagen, die Haltung der Sozialdemokratie. Die SPD blockiert die Neuanschaffung eines Jagdbomberflugzeuges. Und das muss man sich konkret so vorstellen. Wir geben jetzt Milliarden und Milliarden dafür aus, ein altersschwaches Waffensystem immer neu aufzurüsten, um mal für die Zuschauerinnen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer es plausibel zu machen. Wir haben alle Flachbildschirme jetzt hier auch auf dem Tisch im Studio. Im Tornado wird noch mit Röhrengeräten gearbeitet. So alt ist das Ding. Da gibt es gar keine Ersatzteile mehr dafür. Und die SPD will jetzt Jahre und Jahre ins Land gehen lassen, bis eine Entscheidung kommt, bis ein Nachfolger kommt. Das kostet Milliarden, alleine nur, um Pflaster aufzukleben und zu flicken. Und man kann nicht auf der einen Seite nach einer Vermögensabgabe rufen, also die Belastung erhöhen. Und auf der anderen Seite wird das Geld zum Fenster rausgeschmissen, weil man nicht in der Lage ist, eine notwendige Entscheidung zu treffen.
Ich will nochmal Klaus Remme fragen, ist das erklärbar, warum Kramp-Karrenbauer diesen, wenn man so will, Fehler gemacht hat? Also quasi ohne das Parlament zu befragen, diese Sache, diese Käufe anzuschieben?
Naja, so ist es ja, so ist es ja nicht. Ich will doch wenigstens einiges ergänzen. Ich glaube, von einer Sturzgeburt zu reden, das wäre gerade in dieser Diskussion falsch, denn es wird seit Jahren über die fällige Ersatzlösung für den Tornado diskutiert. Sicher ohne Lösung, der Zeitdruck steigt, sagt die Ministerin. Denn es ist ja so, wie Christian Lindner gerade gesagt hat, dass die Ersatzteile für ein so altersschwaches Gerät, das kurzfristig bald nur noch die Deutschen nutzen werden, unbezahlbar werden, wenn man überhaupt jemanden findet, der diese Teile herstellt. Das Problem ist politischer Natur. Diese Tornado-Jagdflugzeuge können nicht einfach durch den Eurofighter ersetzt werden, sondern diese Tornados spielen eine kritische Rolle bei der nuklearen Teilhabe, das heißt als Trägersystem für amerikanische Atomwaffen im Ernstfall. Und das ist ein Riesenproblem für die SPD grundsätzlich, weil es unterschiedliche Meinungen gibt über die Zukunft der nationalen Teilhabe und eben in Gestalt dann eines Trägersystems amerikanisches Flugzeug, ein auch industriepolitisches Thema. Hier sind noch keine unverrückbaren Festlegungen getroffen worden. Die Ministerin hat sich mit ihrem amerikanischen Amtskollegen verständigt. Ja, das ist richtig, aber das Ministerium argumentiert um dem Parlament als Entscheidungsträger, und da reden wir jetzt über die nächste Legislaturperiode, eine vollständige Datengrundlage, Entscheidungsgrundlage zu geben, müssen 1 bis 2 Jahre Gespräche sowohl mit der amerikanischen Regierung, die das genehmigen muss, wie auch mit dem Hersteller Boeing geführt werden. Deshalb der Zeitdruck jetzt.
Ja, danke erstmal. Christian Lindner, atomare Teilhabe, das ist so etwas, es wird manchmal vergessen, also dass Deutschland natürlich nicht im Besitz von Atomwaffen ist, aber aufgrund der vertraglichen Bindung das sozusagen würde leisten müssen im Falle des Falles.
Also was heißt leisten müssen? Das ist eine strategische Sicherheitsreserve. Niemand wünscht sich das, aber der Frieden auf diesem Kontinent hängt eben auch damit zusammen, dass es historisch eine Abschreckung gab. Und deshalb hat das schon eine wichtige Rolle gespielt. Als Rückversicherung für den schlimmsten aller Fälle verfügen wir über ein nukleares Abschreckungspotenzial, insbesondere strategisch durch die Vereinigten Staaten und ihren Nuklearschirm und in taktischer Hinsicht über die Ausrüstung unserer Jagdbomber mit amerikanischen Waffen. Und das ist ein sehr unpopuläres Thema. Und die SPD, auch die Grünen, wollen generell aus der nuklearen Teilhabe aussteigen. Ich halte das allerdings nicht für weise. Es gab in der FDP auch mal Positionen. Noch 2009 wollten wir auch die taktischen Nuklearwaffen der USA aus Deutschland abziehen. Aber die Welt hat sich seitdem geändert. Russland hat nuklear nachgerüstet und ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass wir diese Potenziale weiter haben, nicht um sie zu nutzen, aber um auf der anderen Seite eben deutlich zu machen, dass wir unter einem Nuklearschirm auch sind.
Sie sagen Nuklearschirm, andere sagen atomare Bedrohung. Ich finde das ganz interessant, dass wir jetzt darüber reden, wo wir eine sehr klare, auch nicht unbedingt sichtbare, aber doch wirklich reale Bedrohung, nicht der kompletten Menschheit, aber doch vieler, Hunderttausende, wenn nicht vielleicht Millionen von Menschen haben durch dieses Virus. Wir reden gerade über diese Geschichte, die natürlich auch uns mehrfach töten könnte. Ist das alles überhaupt noch zeitgemäß? Sie sagen, klar, Russland hat nachgerüstet, ja. Europa ist gerade hat diverse Probleme, nicht nur mit dem Brexit, sondern mit auch den Stimmen, die aus Italien zum Beispiel kommen. Muss man nicht tatsächlich auch vieles nicht einfach nochmal neu denken? Vielleicht auch die Rolle der Bundeswehr. Was soll das eigentlich alles? Die Milliarden haben Sie ja schon angesprochen, die da.
Ja, im Paradies kann man das alles neu denken. Nur leider leben wir nicht im Paradies, sondern hier in der Realität. Ich wünsche mir auch eine Rückkehr zur Kooperation mit Russland. Aber jetzt gerade werden Veränderungen in Russland vorbereitet, durch die Herr Putin weitere bis zu 16 Jahre das Land führen kann. Wir haben immer noch eine hybride Kriegführung Russlands in der Ukraine. Wie gesagt, ich bin sehr dafür, dass wir zu einem kooperativen Verhältnis mit Russland zurückkehren. Aber Russland hat eben nuklear nachgerüstet. Und es ist eine Lehre aus dem Kalten Krieg, aus dem NATO-Doppelbeschluss, dass man kämpfen können muss, um nicht kämpfen zu müssen. Das war die Lehre von Helmut Schmidt und anderen. Das hat zum Fall des Eisernen Vorhangs beigetragen. Und deshalb, jawohl, gemeinsame Abrüstungsinitiativen mit Russland würde niemand mehr begrüßen als wir, als die Partei der neuen Ostpolitik. Aber solange es keine Bereitschaft in Russland gibt, wieder in den Kooperationspfad Schritt für Schritt zurückzukommen, halte ich es nicht für weise, dass wir einseitig damit anfangen.
Wir haben hier in den letzten Wochen immer wieder natürlich auch darüber gesprochen, welche Chancen diese Krise bringt, in der wir gerade stecken. Also wir lernen sehr viel. Christian Linder, der hier zu Gast ist, hat eben gesagt, wir sind jetzt alle so ein bisschen angelernte Virologen und Hygieneexperten geworden. Aber wir merken jetzt auch, dass die Abhängigkeiten, die die Globalisierung gebracht hat, ja auch ganz schön zuschlagen können. Und morgen startet ja der EU-Gipfel und das in schwierigsten Zeiten. Und es gibt Forderungen, Ideen. Und der EU-Ratspräsident Charles Michel hat schon gesagt, wir müssen gucken, unverzichtbare Güter wieder in Europa selbst zu produzieren und nicht mehr als 90% in China zum Beispiel. Die berühmte Geschichte über die Atem-, Gesichts-Mund-Schutzmaske etc. Das ist das eine. Dann gab es die Äußerung von US-Präsident Trump, der die Einwanderung in die Vereinigten Staaten wegen der Corona-Pandemie erstmal für 60 Tage aussetzen will, also keine Green Cards mehr ausgibt. Und da kommt natürlich ganz klar die Frage, Christian Lindner, erleben wir das Ende der Globalisierung?
Ich hoffe nicht, dass es das Ende der Globalisierung ist, sondern der Beginn einer Evolution der Globalisierung. Charles Michel, übrigens ein Parteifreund von mir, hat ja recht. Wir müssen über Lieferketten und über regionale Produktion nachdenken. Wo können wir das in Europa wieder tun? Das wird sicherlich eine Frage in den nächsten Jahren sein.
Wobei wir jahrelang erzählt bekommen haben, das ist alles viel zu teuer, das geht gar nicht. Man kann in Deutschland viele Sachen nicht produzieren.
Ja, das wird auch einen Preis haben. Wer regional mit unseren Löhnen produziert, wird die Produkte zu einem anderen Preis einkaufen müssen. Aber das wird neu auszuhandeln sein. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Frage etwas überpointiert wird, denn Wenn wir im staatlichen Katastrophenschutz hinreichend viele Reserven gebildet hätten, etwa an Schutzmasken. Wir haben ja x Tonnen an Erbsen. Warum haben wir nicht x Millionen Schutzmasken in den Magazinen? Dann wäre die Situation schon weniger dramatisch. Und man kann natürlich bei funktionierenden Lieferwegen und internationaler Kooperation auch wunderbar zwischen China und den europäischen Staaten einen Warenaustausch machen, wenn das tatsächlich auf einer fairen Grundlage passiert und zum Beispiel Schutzausrüstung nicht genutzt wird als Waffe, indem man sie vorenthält. Also wenn es diese Fairness im internationalen Verhältnis gibt, spricht auch nichts gegen die Arbeitsteilung. Ich sage das deshalb, weil wir alle gerne sehr günstige Unterhaltungselektronik kaufen wollen und weil wir gerne unsere Autos exportieren wollen. Das macht Globalisierung aus. Wenn wir sagen, wir möchten das alles nicht mehr, dann wirft das auch einen Schatten auf unsere Wohlstandsfrage in Deutschland.
Ja, aber es gibt ja auch Ansätze, ich meine, man könnte ja auch neue überlegen. Ich denke mal an die Medikamente. Ich musste das vor einiger Zeit selber lernen, dass fast alles, was wir hier zu uns nehmen, in China oder Indien produziert wird. Stehen deutsche Namen drauf?
Die Zahl würde ich nochmal genau prüfen.
Also ich bin selbst bei 2 oder 3 Medikamenten aufmerksam geworden, wie es hieß, das gibt es gerade nicht, weil da irgendwo eine Fabrik kaputt gegangen ist, irgendwo in Indien oder China, oder mal eine Charge komplett vom Markt genommen werden musste, weil sie verunreinigt war. In der Produktion ist da irgendwas schiefgegangen. Und dann dachte ich, wieso? Ich denke, das kommt hier aus Leverkusen oder was weiß ich, und lernte, nein, das ist gar nicht so. Natürlich zahlen wir dann auch viel zu viel in diesem Land für solche Medikamente. In Holland kostet das dann vielleicht nur noch die Hälfte oder so. Also einfach da nochmal zu gucken, zu sagen, also was ist dann jetzt vernünftig, um vielleicht dann eben auch, Sie haben es gesagt, es hat alles dann seinen Preis, das irgendwie abzufedern.
Das sagen wir alle immer sehr schnell. Wenn es dann aber darum geht, dass die breite Mitte der Bevölkerung auch tatsächlich so im Handel entscheidet, sieht es oft etwas anders aus. Aber wie gesagt, ich bin dafür vollkommen offen. Wir können auch überlegen, wo können wir die Standortbedingungen in Deutschland so verbessern, dass die Produktion bei uns auch sich betriebswirtschaftlich wieder rechnet. Können wir alles machen. Aber auch da gilt, ähnlich wie bei der Privatisierung eben im Gesundheitswesen, vielleicht noch genauer die Fakten zu betrachten. Ich hätte den Text, den Sie gerade gebracht haben, bis vor wenigen Tagen genauso gesagt. Es kann doch nicht sein, dass so viel aus dem Ausland kommt, auch bei wichtigen Medikamenten. Und dann habe ich eine Studie gelesen und musste lernen, das ist gar nicht so, sondern dass die weit überwiegende Zahl der Medikamente, die wir nach Deutschland importieren müssen, kommt aus dem europäischen Ausland. Im europäischen Ausland nur ein Bruchteil von Übersee. Und das hat mich ins Nachdenken gebracht, auch meine eigene Urteilsfähigkeit immer wieder mal zu hinterfragen und zu schauen, was steckt wirklich dahinter.
Diese Überschrift war so ein bisschen plakativ, ist das Ende der Globalisierung. Ich meine, das ist ja eine wahnsinnig verflechtete Wirtschaftswelt, die wir da haben. Es ist ja, also das zu entknoten, wäre eine gewaltige Aufgabe. Also das sehe ich eigentlich auch nicht so, dass das auf absehbare Zeit überhaupt funktionieren könnte.
Ja, aber und ob es sein muss, weil wie wäre eine Welt, wo wir...
Sie haben mir eben vorgeworfen, im Paradies könne man über sowas nachdenken, ohne Bundeswehr, ohne nukleare Teilhabe etc. Jetzt sagen Sie, faire Handelswege, das ist dann aber auch vielleicht ein bisschen paradiesisch oder utopisch gedacht.
Ja, aber vielleicht noch ein bisschen näher dran. Also eine Welt ohne Militär... Also das werde ich zu meinen Lebzeiten nicht mehr erleben, leider. Aber eine Welt, in der wir uns zurückbesinnen auf Multilateralismus, auf internationale Institutionen, also an die glaube ich schon noch, dass das erreichbar ist. Es beginnt mit der Europäischen Union, die ja in sehr schweres Fahrwasser geraten ist. Die Mitgliedstaaten haben zuerst mal an sich gedacht, Grenzen geschlossen und so weiter. Das muss aufgearbeitet werden. Es sind die internationalen Institutionen, ja, die insbesondere durch Donald Trump beschädigt wurden. Ich denke jetzt an die letzte Entscheidung zur Weltgesundheitsorganisation, zuvor schon zur Welthandelsorganisation. Aber die sind ja noch da. Also das ist ja nichts komplett Neues, die müssen wir nur wieder in Bewegung setzen. Und vielleicht ist die jetzige Krise, die Menschheitskrise durch Corona, ein Lerneffekt. Ja, ist offen. Entweder geht es in Nationalismus, Protektionismus, Egoismus. Vielleicht lernen wir als Menschheit aber auch, dass es Dinge gibt wie eine Pandemie, den Klimawandel, Plastik in den Weltmeeren, die man gar nicht alleine lösen kann, sondern wo die Menschheit als Ganze sich auch auf Regeln verständigen muss.
Also das ist, wir reden jetzt gerade über einen Weg China, Indien vielleicht auch noch. Ganz viel wird natürlich auch in anderen Ländern, Schwellenländern nennt man die dann ganz gerne, produziert. Wenn wir jetzt diese Sachen in weiten Teilen wieder nach Europa oder Deutschland holen würden, Wäre das für die auch eine Katastrophe, weil da hängt wahnsinnig viel dran.
Da hängt der Wohlstand dran.
Da könnte man überlegen, ob man nicht auch dort faire Wege, faires Geld auch bezahlt zum Beispiel. Es gibt ja dieses Ding, wie heißt das, Fast Fashion oder so, wo ein T-Shirt 1,20 Euro kostet, einmal angezogen und dann weggeworfen wird, insbesondere von sehr jungen Menschen, die doch aber eigentlich so engagiert meistens sind bei solchen Dingen. Also da ist eine ganze Menge drin.
Aber eins sollten wir festhalten, die Globalisierung ist zumal in Deutschland, wo wir nie, also niemand profitiert von Globalisierung und offenen Weltmärkten so wie wir Deutschen, keiner auf der Welt, wir waren Exportweltmeister und trotzdem wird das bei uns sehr kritisch gesehen. Die Wahrheit ist, die Leute zum Beispiel in China, die in den vergangenen 15 Jahren von bitterster Armut oder auch in afrikanischen Staaten, die von bitterster Armut, ohne elektrische Versorgung, ohne Gesundheitsversorgung, in einen bescheidenen, man muss vielleicht sogar fast sagen, Wohlstand aufgestiegen sind, die betrachten Globalisierung als Segen. Und deshalb meine ich, sollte es nicht um eine Rückabwicklung gehen, sondern wir müssen diesem Prozess eine andere Richtung geben. Ich sprach eben von Evolution, da geht es um faire Regeln, da geht es um Verlässlichkeit, auch in einer Krise, dass wir nicht sofort zurückfallen, dass der eine des anderen Wolfs ist.
Christian Lindner, unsere Zeit ist fast um.
Schade.
Ich vermute auch.
Machen wir noch eine zweite Stunde?
Das geht leider nicht. Sie mussten auch eine Menge lernen, kann ich mir vorstellen, in den letzten Wochen.
Allerdings.
Wie sehr sehen Sie sich eigentlich auch jetzt das Homeoffice? Vielleicht sind wahrscheinlich ein bisschen mehr draußen noch als andere, aber das Homeoffice mal zu verlassen, wieder in die Diskussion mit echten Menschen zu kommen. Also es ist ja jetzt auch in dieser Sendung so, dass ganz viele uns zugeschaltet sind. Sie sind jetzt mal ein echter Mensch wieder zur Abwechslung hier. Es ist ja doch ein anderes Kommunizieren.
Ach, total eine ganz andere Welt. Also ich vermisse das sehr. Ich bin deshalb Politiker geworden, weil ich Menschen mag, den Austausch mit Menschen liebe. Von der Zufallsbegegnung auf dem Bahnsteig oder im Restaurantwagen, im ICE, wo Leute sagen, also übrigens, ich wollte Ihnen immer schon mal und neulich bei Maybrit Illner, da haben Sie doch und müsste man nicht. Sagen Sie doch mal da und dazu was. Das vermisse ich, die Veranstaltungen mit Publikum. Ich behelfe mir jetzt so, ich mache auf Instagram regelmäßig dann so Live-Bürgersprechstunden. Da sind dann 700 Leute, die schauen zu und ich hole dann jemanden rein, also Leute, die dann dazugeschaltet sind und aus ihrem Leben berichten. Aber das ersetzt eben nicht, dass man sich sieht. Und deshalb war es so schön, bei Ihnen im Studio nicht telefonisch zugeschaltet gewesen zu sein, sondern von Angesicht zu Angesicht.
Christian Lindner, Ihre Premiere war das hier bei uns, hier an dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
Bleiben Sie auch gesund. Alles Gute.